Nach der Debatte um den Leopard 2 lernen die Deutschen wieder Panzer zu lieben? Luftverteidigungssystem Iris-T, Luftabwehrsystem Patriot, Schützenpanzer Marder, Kampfpanzer Leopard 1 und 2. Als Olaf Scholz neulich im Bundestag seine Zeitenwende verteidigte, da war schon die Selbstverständlichkeit bemerkenswert, mit der der Kanzler die Namen von Waffensystemen nannte, die Deutschland inzwischen der Ukraine zur Verfügung stellt. Wie selbstverständlich das Militärische seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zum Teil deutscher Außenpolitik geworden zu sein scheint, das zeigt vielleicht auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger daran. Das Deutsche Panzermuseum, gelegen oder besser abgelegen im niedersächsischen Munster jedenfalls, gehört zu den meistbesuchten Museen der Bundesrepublik. Geleitet wird es von dem Historiker Ralf Ratz. Guten Tag, Herr Ratz.
Einen schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Ratz, wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg. Dieses Zitat Walter Benjamins prangt am Eingang des Deutschen Panzermuseums. Sie haben dafür gesorgt. Was hat es damit auf sich?
Das Zitat, als es mir untergekommen ist, ist mir gleich aufgefallen, so als die Destillation dessen, was das Panzermuseum will. Walter Benjamin hat das damals in einer kleinen Buchrezension versteckt geschrieben. Das war gar nicht besonders exponiert. Und er hat es sehr wütend geschrieben, weil er es als Angriff geschrieben hat gegen eine neu aufkommende Literatur der 20er Jahre, die zwar einem Pazifismus oder sagen wir mal einer Friedensliebe, nicht dem Pazifismus, sondern einer Friedensliebe das Wort geredet hat, aber eigentlich zu unkritisch über den Krieg geredet hat. Und was er mit dem Zitat sagen wollte war, wenn wir den Krieg vermeiden wollen, dann müssen wir ihn so beschreiben, wie er wirklich war, mit allem, was dazu gehört. Also nicht das süße Sterben auf dem Schlachtfeld, sondern mit all dem Blut, den Gedärmen, dem allem, was dazu gehört. Das war dann quasi die Destillation unserer Mission und deswegen prangt es heute an unserer Wand. Das sorgt manchmal für Debatten, aber es ist ein guter Start, um sozusagen mit einem offenen Geist in die Ausstellung zu kommen.
Sie als Militärhistoriker, als Leiter dieses Museums, Sie sind Pazifist?
Auf keinen Fall. Ich und mein Team und das Haus auch in seinem Leitbild, wir sagen, dass der Frieden ein zentraler Wert ist, so wie auch in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowohl ein Wert ist als auch ein Ziel ist, beides. Aber es gab in der Geschichte, wir sind ja im Museum, immer wieder Momente, in denen der Krieg auch als Instrument benutzt wurde und sich anzuschauen, mit welchen Argumenten das gemacht wurde. Ob das etwas ist, wo man heute noch sagen würde, war gut, war schlecht, war gerecht, war ungerecht, all diese Begriffe, das ist ein Thema, das sich bei uns durch die Ausstellung zieht.
Im Kern geht das deutsche Mantra ja eigentlich so, nie wieder Krieg, aber auch nie wieder Auschwitz. Hat der Ukraine-Krieg, hat das Nachdenken darüber dieses Dilemma gelöst?
Er hat es nicht gelöst, aber er hat, glaube ich, der bundesrepublikanischen Gesellschaft in Erinnerung gerufen, dass es nicht immer automatisch Auschwitz sein muss, also die schlimmste und auch nicht diskutierbare Version des menschlichen Mordens und Tötens. Darauf kann sich fast jeder einlassen. Sondern dass auch zum Beispiel Landnahme durch Angriffskriege schon der erste Schritt in die Richtung sein kann, an der Welt, wo Auschwitz normal ist. Also dass man nicht wie früher vom Endpunkt nur her denkt und sagt, darauf können wir uns einigen, nie wieder Auschwitz, sondern dass man sagt, naja, wenn wir jetzt sozusagen die Landnahme durch einen Angriffskrieg durch einen Verhandlungsfrieden legitimieren, dann ist das eben nicht unähnlich dem, was 38, 39 passiert ist und wo führte das hin? Also nochmal, das soll keine Gleichsetzung sein, sondern ein Vergleich, das sind zwei verschiedene Dinge.
Walter Benjamin, um daran zu erinnern, dieser deutsche Dichter, Philosoph, Denker, war ein Befürworter des Friedens, aber er ist halt 1933 auch ins Exil gegangen nach Frankreich und hat dann Selbstmord begangen auf der Flucht vor den deutschen Besatzern, nachdem die in Frankreich eingefallen waren. Dieses Benjamin-Zitat, darin steckt für Sie auf jeden Fall ein Bildungsauftrag, aber auch eine moralische Verpflichtung.
Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass wir relativ lange, ungefähr eine Dekade darüber geredet haben, was so ein Panzermuseum sein sollte, wie es arbeiten sollte, damit es legitim ist, damit seine Existenz auch berechtigt ist. Und weil uns lange das Geld fehlte und das Personal fehlte, konnten wir das nicht. Und wir haben am Ende halt immer mehr gespürt, wie sehr die Schere zwischen Theorie und Praxis, dem, was wir sein wollten und dem, was wir waren, auseinandergegangen ist. Und das hat sich sehr unangenehm angefühlt, richtig. Gerade als das Zitat dann vor dem Umbau an der Wand prangte, war schon so, dass wir selber gemerkt haben und noch zugegeben haben, dass wir eine Versprechung machen, die wir nur dann eingehalten haben, wenn man eine Museumsführung hatte. Und jetzt mit der neuen Ausstellung seit dem 1. Februar lösen wir die wirklich tatsächlich als Haus ein.
Diese neue Ausstellung, wie drückt sich die Maxime des Benjamin-Zitats denn nun in dieser neu gestalteten Ausstellung aus? Ich nehme mal an, nicht nur 100 Jahre Panzertechnik.
Also es sind drei Dinge, die sich sozusagen durch das Zitat dann zeigen in der Ausstellung. Erstens, wir gehen multiperspektivisch in das Thema ran. Das heißt, Panzer sind natürlich Technik und sie werden taktisch eingesetzt. Aber natürlich gibt es tausend Perspektiven, die man darauf werfen kann. Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, natürlich auch Wirtschaftsgeschichte. Alles mögliche Politikgeschichte wird beleuchtet. Das ist die erste Maxime. Erstmal, Panzer haben sozusagen Verästelung in die Gesellschaft auf vielfältige Art und Weise. Das zweite ist, es wird kritisch betrachtet. Panzer, wie die Militärgeschichte an sich, haben so die Neigung, eine glorifizierende, eine säubernde Erzählung an sich zu ziehen, die Heldengeschichte. Und wir gehen genau andersrum hin und wir versuchen wirklich bewusst, diese Mythen zu dekonstruieren und die schöne Erzählung zu brechen. Und das Dritte ist dann tatsächlich das zentrale Darstellen von Leiden, Töten, Sterben, den Folgen von Gewalt. Das bedeutet in unserem konkreten Fall, dass durch die gesamte Ausstellung sich das Thema als Querschnittsthema zieht. Viele Museen vermeiden das Thema, auch wenn sie es könnten. Und die Häuser, die es bearbeiten, machen es oftmals so, dass sie einen eigenen Raum dafür schaffen, einen physischen Raum, Vertiefungsraum, der aber abgelegen ist. Und wir haben uns entschlossen, das als Querschnittsthema zu machen. Das Leiden zieht sich durch die gesamte Ausstellung, durch alle Kapitel der Geschichte, wird vor allen Dingen neben Beschreibungen, textlichen Beschreibungen, tatsächlich in Bildern ausgedrückt, die wir mit, ich möchte sagen, einem relativ viel Mut in die Ausstellung reingepackt haben.
Sie haben ja nämlich auch Kinder unter den Besuchern. Muten Sie denen solche Bilder auch zu?
Wir haben tatsächlich einen sehr hohen Anteil an Kindern. Wir haben nämlich als Hauptgruppe den Heidetourismus. Deswegen sind Familien mit Kindern unsere Hauptzielgruppe interessanterweise. Wir sind ein sehr junges Museum dadurch. Und die Kinder waren natürlich in unserem Fokus bei der Planung und auch zum Beispiel traumatisierte Personen, besonders Afghanistan-Veteranen, Veteraninnen oder die Veteranen anderer Einsatzorte der Bundeswehr. Und deswegen haben wir, erstmal um das den Kindern aus den Fingern zu nehmen, die Bilder relativ hoch aufgehängt und wir decken sie ab. Das bedeutet, die Gewaltbilder sind von einer Meshfolie überdeckt, auf der ein Symbol ist, das am Anfang auch erklärt wird als Achtung, da ist etwas hinter. Das ist ein einfaches Piktogramm, ist auch über Sprachen hinweg verständlich. Und die Besucherinnen und Besucher können den Text lesen, der zum Bild gehört. Das heißt, sie wissen, was auf sie zukommt und können dann entscheiden, ob oder ob nicht sie diese Folie hochnehmen und sich das Bild ansehen.
Ich habe jetzt vorhin so ein bisschen spöttisch gesagt, Munster abgelegen. Sie haben darauf hingewiesen, dass Munster im Gegenteil auch vom Heidetourismus profitiert. Auf jeden Fall gehört Ihr Museum zu den meistbesuchten und ja offenbar nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Hat sich das Erkenntnisinteresse der Besucher infolge des Krieges geändert?
Das hat es in der Tat und da ist so ein bisschen so ein Katalysations- und Beschleunigungsprozess drin. Man kann also schon beobachten, dass über die letzte Dekade die Menschen dem Thema entspannter und offener gegenüber getreten sind. Also Militärgeschichte, jetzt nicht Militär aktuell, sondern Militärgeschichte, hat viel von seinem ehemaligen Ruf verloren, so ein bisschen so eine Schmuddelecke der Geschichte zu sein. Das heißt, die Menschen sind sowieso schon offener und auch ein bisschen interessierter ins Museum gekommen. Was sich jetzt im letzten Jahr konkret verändert hat, ist, dass eine gewisse Nüchternheit und Ernsthaftigkeit dazugekommen ist. Also das Museum wird normalerweise besucht mit so einer Art Ansatz wie ein Panzerquartett oder besser gesagt wie ein Treckermuseum, ein Eisenbahnmuseum. Man will große Maschinen sehen, man möchte einen schönen Tag im Museum verbringen und große Maschinen bewundern. Und es war schon immer unser Auftrag zu erinnern, Moment, also macht das, das ist völlig okay, ist ja eure Vereinnahmung der Ausstellung, aber es ist eine Ausstellung von Gewaltmaschinen. Die erste Silbe gehört dazu und unser Auftrag war immer, die Gewalt in Erinnerung zu rufen, weswegen die Bilder so wichtig waren. Mit dem Ukraine-Krieg ist es dann so geworden, dass die Menschen halt tatsächlich von sich aus ernst da reinkommen und diese entspannte Haltung ablegen und gezielt Fragen stellen. So, was sind die Panzer, die da rumrollen? Was passiert genau darin? Was passiert, wenn sie getroffen werden? Da ist so ein bisschen diese Quartettbegeisterung ist zurückgetreten und es ist eine ernsthaftere Grundeinstellung zum Besuch aufgetreten.
Hat diese Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine, deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, hat die zu dieser Nachdenklichkeit beigetragen?
Ja, beides auf jeden Fall. Also es war am Anfang war es spürbar, als es losging, dass die Leute zu uns gekommen sind, um diesen Mahlstrom an medialer Überwältigung quasi abzubauen. Also überall Panzer, explodierende Fahrzeuge und so weiter. Und das Museum war so ein Schutzraum, wo die Menschen dann in Ruhe sich dem Thema annähern konnten. Das war die grundsätzliche Bearbeitung. Und als dann die Geparden in die Diskussion kamen, der Leopard in die Diskussion kam, als es konkret wurde, dann kam so eine zweite Welle, die das als konkreten Aufhänger benutzt hat. Es war im Prinzip derselbe Mechanismus, derselbe Gedankengang, auch dieselbe emotionale Verarbeitung dahinter, aber die konnte dann an etwas stattfinden. Also dann konnte man halt an einem Beispielobjekt gewissermaßen die Gedankengänge durchführen. Jetzt hat es auch den großen Vorteil, dass durch die schiere Chronologie all die Fahrzeuge, die geliefert werden und die Fahrzeuge, auf die sie treffen werden, bei uns in einer Halle stehen. Und dadurch hat sich dann wirklich so ein Nachdenkraum, so ein Vertiefungsraum gebildet, ohne dass wir irgendwas dazu tun mussten.
Sind das vor allem Männer, die darüber nachdenken oder kommen auch Frauen?
Es ist statistisch auf jeden Fall so, dass wir mehr Männer haben bei Weitem. Das ist so ein klassisches technisches Museumsverteilungsding. Wir haben ungefähr ein Viertel Frauen und drei Viertel männliche Besucher. Das heißt, die sind natürlich mehr im Vordergrund. Aber wir haben tatsächlich als zusätzliche Gruppe identifiziert, neu auftreten sehen, die alleine besuchende Frau oder die rein weibliche Gruppe. Also normalerweise sind Frauen immer mit dabei bei ihren Partnern oder vielleicht in einer großen gemischten Gruppe. Die Frau, die alleine durchgeht oder die Gruppe, die nur aus Frauen besteht, die ist relativ neu. Mit denen sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, weil sie uns eben tatsächlich aufgefallen ist. Da haben wir nach der Besuchsmotivation dann auch gefragt. Und da kam das eben auch her, dieser Gedanke zu sagen, ja, ich will das Thema begreifen im Wortsinne. Ich will Fragen stellen können. Und ein Museum ist ein Schutzraum, wo man das tun kann.
Der Ukraine-Krieg hat einiges in Bewegung gebracht. Deswegen auch mal ganz kurz der Blick auf das Kriegsgeschehen da in der Ukraine. Es hieß ja lange, die Kriege des 21. Jahrhunderts, die würden ganz anders ausgefochten als die des 20. Und jetzt ist es aber doch ein weitgehend konventioneller Krieg mit Soldaten, Schützengräben und Panzern. Erstaunt Sie das?
Eigentlich nicht. Und das war auch ein Thema, das wir schon in den 2010ern immer wieder in Erinnerung gerufen haben. Also ausgehend von der Eskalation in Afghanistan 2011 herum, wo dann ja deutsche Fahrzeuge angesprengt und zerstört wurden und deutsche Soldaten gefallen sind, haben wir das schon in Erinnerung gerufen, dass es eben noch eine Rolle spielt. Und dass es eine rein westliche Sicht ist, auf Hightech zu setzen, auf den Angriff aus der Luft mit Drohnen oder Bombern, ohne an den klassischen Bodenkrieg zu denken. Denn wenn man den Blick damals schon in den 2010ern global geweitet hat, dann gab es halt immer überall große Armeen, die auf klassische Landsysteme gesetzt haben, die ja sowieso auch im dreidimensionalen Raum zusammenwirken mit Luft, aber die eben den Panzer und gepanzerte Fahrzeuge als zentrales Gewaltmittel gesehen haben. Insofern war das nicht überraschend und es war nur eine Frage, oder es ist immer nur die Frage, in welcher Region, mit welchen finanziellen Mitteln tritt der Konflikt auf und danach richtet sich dann, welche Waffen eingesetzt werden. Insofern war es nicht überraschend, gerade wenn man sich angeguckt hat, was zum Beispiel Russland vorher in Ossetien abgespult hat, das war genau dasselbe. Also insofern war es nicht weit überraschend, leider.
Nun habe ich eingangs den Leopard 2 genannt, um den es eine große Debatte gegeben hat, weil Deutschland lange nicht Kampfpanzer liefern wollte, es jetzt doch tun wird. Wird dieser Leopard 2, über den so lange gestritten wurde, kann der das Geschehen zugunsten der Ukrainer drehen?
Er kann seinen Teil dazu beitragen. Also ein Waffensystem wie der Leopard 2, wie jedes andere, ist ein Teil einer großen Gesamtkonstruktion des sogenannten Gefechts der verbundenen Waffen. Und in diesem Gefecht braucht man, wie bei so einem Steinschere-Papier-Prinzip, alle möglichen Dinge, die muss man dabei haben, um das durchführen zu können. Der Leopard als Kampfpanzer nimmt da eine besondere Stelle ein, weil Kampfpanzer immer vorne und in der Mitte sind und die Schwerpunktwaffe. Ohne sie geht es nicht. Aber der Kampfpanzer kann auch ohne die anderen Systeme seinen Auftrag nicht erfüllen. Deswegen ist diese Fokussierung darauf immer so ein bisschen Symboldebatte. Es ist schon wichtig. Es ist ein wichtiges Instrument auf dem Schlachtfeld, aber es ist eben nur eins unter vielen. Und der Leopard selber, das als zweites, ist auch kein Wunderpanzer, keine Superwaffe in irgendeiner Form. Er ist ein sehr ausgewogenes Fahrzeug, das den Auftrag erfüllen kann. Aber ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, die Ukrainer würden auch große Mengen von Abrams-Panzern nehmen, von Leclerc-Panzern. Was sie brauchen, sind westliche Kampfpanzer. Der Leopard ist nur am meisten verfügbar momentan.
Wenn die Debatte um Waffenlieferungen, um Panzerlieferungen sich jetzt auf Kampfpanzer fokussiert, dann müsste man eigentlich, und auch auf deren Zahl fokussiert, dann müsste man eigentlich viel weiter gucken. Und wie, weil Sie ja gesagt haben, also man Gefechtsverband. Also es reicht nicht darum zu diskutieren, wie viele Kampfpanzer die Ukraine braucht. Eigentlich braucht sie viel mehr, um die Initiative zurückzuerlangen.
Korrekt. Und das ist ja auch genau das, was passiert ist, wenn man sich die Debatte anschaut, wie sie sich über die Monate entwickelt hat. Am Anfang ging es um Kleinkram, in Anführungszeichen bitte, was gebraucht wurde. Also Panzerabwehrrohre, auch die Helme haben eine Rolle gespielt, auch wenn immer darüber Witze gemacht wird. Und dann ging halt die Debatte los, dass man eben zum Beispiel Geparden braucht für die Flugabwehr oder Panzerhaubitzen und Raketen Werfer für die lange Artillerieunterstützung. Und das waren sozusagen die ersten Haken auf der Liste. Also mit dem Gepard können sie eben einen Luftverteidigungsschirm herstellen. Die Artillerie kann den Kampfpanzer unterstützen. Als nächstes wurden dann Kampfpanzer und Schützenpanzer in die Debatte gebracht. Die bilden eben dann konkret den Angriffskopf vorne. Und dann war ja auch sofort die Debatte, auch wenn die schnell abgewürgt wurde, zu Jets und Flugzeugen, weil die eben von oben unterstützen und wirken müssen. Und so sieht man dann genau, ganz richtig, wie die Debatte nach und nach die ganze Liste abhakt, bis man das zusammen hat, was die Ukrainer brauchen, um in die Lage versetzt zu werden, das Gefecht der verbundenen Waffen zu führen, um den sogenannten Bewegungskrieg auszulösen.
Dann brauchen die Ukrainer eigentlich auch Kampfflugzeuge.
Selbstverständlich, absolut. Absolut. Wie gesagt, politisch ist es eine andere Frage, rein militärisch ist es ein Zwang, ja.
Ralf Rath, Direktor des Deutschen Panzermuseums. Haben wir in Deutschland eigentlich ein anderes Verhältnis zu Panzern als andere Nationen?
Unbedingt. Das ist auch gut so, im Sinne von, es ist gut, dass es ein Land gibt, das eine sehr zurückhaltende und nachdenkliche Position zu der ganzen Sache einnimmt. Ich kann das mal mit dem Blick auf die Museen verdeutlichen. Die Panzermuseen arbeiten ja auch zusammen und treffen sich dann jährlich oder zweijährlich auch zu einer großen Konferenz. Und jeder Staat, der da sein Team hinsendet, hat halt einen eigenen Zungenschlag, eine eigene Nuance im Umgang mit der ganzen Geschichte. Und die britischen und die französischen Kolleginnen und Kollegen sind halt wesentlich entspannter, beispielsweise was Merchandise und Werbung und Spiele und so weiter mit Panzer angeht, als die Deutschen. Und die Deutschen sind immer die, die mit Leid und Tod ums Eck kommen und bei den Debatten um Ausstellungsgestaltung sagen, wie könnt ihr denn nicht Bilder von Toten in eure Ausstellung bringen? Da kann man wirklich exemplarisch ablesen, wie der Umgang mit dem Thema in allen Ländern verschieden ist. Ja.
Diese deutsche Haltung hat natürlich was zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg und den Eroberungskriegen, Eroberungsfeldzügen, Vernichtungsfeldzügen. Mhm. Daran kommt auch das Deutsche Panzermuseum natürlich nicht vorbei. Spielen Panzer eine Rolle im Verhältnis der Deutschen zur Wehrmacht?
Unbedingt auf vielfältige Weise. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr in meinen Rabbit Hole runterklettere, was wir bei uns im Museum halt beobachten. Die Kurzform ist, spätestens seit der Wehrmacht-Ausstellung, also der großen Fotoausstellung, in der die Verbrechen der Wehrmacht diskutiert wurden, spätestens seitdem ist die Legende der sauberen Wehrmacht weitestgehend abgeräumt. Die Leute sind schon durchaus okay damit, dass man benennt, dass die Wehrmacht bei Verbrechen unterstützt hat oder Verbrechen durchgeführt hat. Beides war der Fall. Aber Panzer hatten ganz lange so ein bisschen die Atmosphäre oder den Ruch, dass man sagen konnte, naja, die waren zumindest bei diesen schlimmen Verbrechen nicht dabei. Die Logik dabei war, weil die Panzer ja die Speerspitze bilden, die vorne wegfährt, hatten sie nichts zu tun mit diesen schrecklichen Verbrechen, die ja im Regelfall im Hinterland begangen werden. Und das ist einerseits richtig, weil bei den großen Massenerschießungen und so weiter sind eben keine Panzer eingesetzt worden im Regelfall. Andererseits aber auch falsch, weil erstens Panzer durch ihre Speerspitzenfunktion eigene Formen von Kriegsverbrechen begangen haben. Also die Panzerbesatzungen haben beispielsweise besonders oft den Kommissarbefehl durchgeführt, also die Erschießung der politischen Kommissare der Roten Armee, weil sie sich in Anführungszeichen nicht belasten wollten mit Gefangenen. Und alte Panzer wurden beispielsweise auch im Hinterland zum sogenannten Partisanenkampf in Anführungszeichen eingesetzt, also zur Unterdrückung, zur gewaltsamen Unterdrückung der Bevölkerung im Hinterland. Das sind so die direkten Zusammenhänge und grundsätzlich ist es so, dass Panzer zu einem riesigen Anteil durch Zwangs- und Sklavenarbeit gebaut wurden, möglich gemacht wurden, stecken Abermillionen Stunden Zwangs- und Sklavenarbeit in den Panzern. Die Vernichtung durch Arbeit ist ganz konkret mit den Panzern in Verbindung zu bringen. Und teilweise, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da ganz seltene Fotos von zeigen können, wurden Panzer auch direkt für Kriegsverbrechen eingesetzt. Also all diese Verbindung gibt es da.
Ich stelle mir vor, dass es trotzdem auch Wehrmacht-Fans, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt, die zu Ihnen ins Museum kommen. Wie gehen Sie denn mit denen um?
Grundsätzlich ist es so, dass wir die Leute lassen. Solange das Museum nicht in irgendeiner Form als Forum benutzt wird, also indem man, was weiß ich, mit einem Wehrmachts-T-Shirt irgendwie Fotos von einem Tiger macht oder überhaupt ein Wehrmachts-T-Shirt trägt, da sind wir relativ rigide, was so ein bisschen Stil im Museum angeht, darf jeder das Museum besuchen, weil wir ja möchten, dass die Menschen die Bildung, die wir vermitteln, zur Kenntnis nehmen. Also wir machen uns da keine Gedanken, wir drehen niemanden mit einem geschlossenen rechtsradikalen Weltbild um. Aber wir sagen, wenn du schon deinen Tiger und deinen Panther sehen möchtest, dann musst du zumindest an den Tafeln vorbei, an denen wir all das erklären. Insofern lassen wir da schon jeden rein und lassen die Personen das dann auch machen. Und grundsätzlich muss man auch sagen, eine ausgewogene Darstellung der Panzer, der Wehrmacht, aber auch der Panzer allgemein, muss ja auch helle Seiten zeigen. Also wir konzentrieren uns sehr auf die dunklen Seiten, weil sie wichtig sind und zu lange vernachlässigt wurden. Aber es gehört zum Beispiel auch zum Wesen des Panzers, dass die Menschen, die in einem Panzer sitzen, natürlich eine besonders eingeschworene Einheit bilden. Durch diesen einerseits den Effekt, auf dem Schlachtfeld zusammengeschmiedet zu werden, das kennt man auch von Fußsoldaten. Aber natürlich nochmal, wenn man in einem Stahlei voller Munition und Sprit gefangen ist, dessen Überleben von der eigenen Kooperation abhängt. Also da war gerade ein sehr schöner Bericht in der New York Times über eine ukrainische Panzerbesatzung, die jetzt gerade unterwegs ist, die jedes Mal vor dem Einsatz betet und dann einmal um den Panzer rumgeht und ihn sozusagen bittet, ihn die Besatzung ins Gefecht rein und aus dem Gefecht wieder rauszubringen. Und das sind so Sachen, das ist halt reinste Kulturgeschichte. Und die Bindung, die zwischen diesen Menschen entsteht, ist ja eher eine helle Seite der Geschichte.
Sie haben einen wissenschaftlichen Blick auf solche Phänomene, aber wird Ihnen dann gerade die helle Seite, wird Ihnen das nicht auch von Friedensfreunden, Pazifisten von links übel genommen, dass sie die zeigen?
Weniger, als ich mir wünschen würde als alter Linker. Also ich würde mir immer mehr Kritik aus dem linken Lager gewünscht haben am Museum, als es noch nicht gut war. Jetzt wird es schwierig, weil wir jetzt diese tolle neue Ausstellung haben. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass da relativ wenig Kritik kommt. Es ist meistens eine Fundamentalkritik, die sagt, es sollte das Museum gar nicht geben. Alle Panzer sollten verschrottet werden. Das kann man relativ leicht aushebeln, finde ich, wenn man sagt, naja, das kulturelle Erbe einer Gruppe, ob es jetzt die Menschheit ist oder eine Nation oder eine Subgruppe, kann ja nicht nur aus den schönen Bedingungen bestehen. Man kann es ja nicht reinigen und aussortieren. Also das ist relativ leicht abzukanzeln. So eine grundsätzliche Kritik, dass wir irgendwie militaristisch wären, kriegsfördernd oder Bundeswehr-Werbeveranstaltung, gibt es eigentlich kaum. Ich glaube, dazu ist das Haus einfach zu klar aufgestellt, was seine Identität angeht, seinen kritischen Ansatz angeht. Und deswegen gibt es das eigentlich relativ wenig.
Das Museum wird ja getragen von der Stadt Munster und von der Bundeswehr. Ich nehme an, dass auch viele Soldaten bei Ihnen vorbeikommen. Nicht zuletzt, weil ja gleich nebenan ein großer Truppenübungsplatz ist. Was sagen die denn zu der Ausstellung?
Also man kann das relativ gut quantifizieren. So viele sind es gar nicht. Also wir haben von unseren 100.000 Besuchern, wir haben es mal erhoben, sind ungefähr 85.000 sind Menschen, die nie gedient haben oder vielleicht mal einen Grundwehrdienst gemacht haben. Und nur so ungefähr 15.000 sind halt ehemalige Zeit- und Berufssoldaten, was natürlich bundesweit noch viel ist, aber weniger als man annehmen sollte. Dazu kommen dann nochmal so 5.000, 6.000 Soldaten, die dienstlich durch das Museum geführt werden. Grundsätzlich ist es so, dass die alle diesem kritischen Ansatz ganz offen gegenüberstehen, weil sie spannend finden, diese verschiedenen Facetten vom Panzer kennenzulernen, weil sie natürlich dienstlich gesehen über Technik und Taktik an das Thema rankommen. Das ist ja auch der primäre Fokus logischerweise. Und die finden es dann ganz spannend, was zu hören über zum Beispiel Musik und Panzer oder eben andere Aspekte der Kultur- und Sozialgeschichte, die sie nicht erwarten würden. Und die sind aber auch ganz offen, sich mit dem Thema des Sterbens und des Tötens zu beschäftigen, weil es ja zu ihrem Berufsbild gehört und sie das sowieso umtreibt. Und welche Form das dann annimmt, ist natürlich von Person zu Person verschieden. Ich hatte auch schon einen jungen Leutnant da stehen, der einfach meinte, wie kann man eigentlich Panzer was anderes als nur geil finden? Aber das ist dann eben auch nur eine Einzelmeinung, eine anekdotische. Im Schnitt sind die schon alle sehr offen für die Geschichte.
Ralf Ratz, kein Museum, das auf sich hält ohne Museumsshop. Und der Renner ist offenbar gerade ein T-Shirt mit dem Aufdruck Woke und wehrhaft. Wie passt das denn zusammen?
Also grundsätzlich kurz als Hintergrundgeschichte, das Zitat selber stammt von Carlo Masala, der ja sehr bekannt geworden ist, auch mit dem Ukraine-Krieg. So fügt sich auch alles zusammen. Der in einem Interview gesagt hat, er wünscht sich eine Bundeswehr, die woke ist und wehrhaft und bis an die Zähne bewaffnet. Und der Auslöser der Debatte war die Frage, wie kann es denn sein, dass eine Armee sich darum kümmert, beispielsweise, dass irgendwie Uniformen für Frauen, die schwanger sind, vorgehalten werden und halales Essen für muslimische Soldaten, aber es fehlt an Munition. Und Carlo hat ganz richtig gesagt, es ist kein Oder. Beides ist wichtig. Also man braucht Munition, das meint er mit bis an die Zähne bewaffnet. Aber die Soldatinnen und Soldaten müssen sich halt wohlfühlen, die müssen auch beachtet werden. Das ist eben diese Wokeness. Also woke ist ja für viele ein Reizbegriff, aber wir verstehen ihn im grundsätzlichen Begriff, wie er damals gedacht war, nämlich besonders aufmerksam und besonders kritisch gegen rassistische und sexistische Herabwürdigung und Diskriminierung. Und das ist im Kern einfach nur der Grundwert des Grundgesetzes. Ne? Also der Schutz und die Freiheit des Einzelnen und der Pluralismus sind ein Grundwert des Grundgesetzes. Und da wir uns als Haus, als Akteur verstehen für dieses Grundgesetz, das wir vermitteln wollen, haben wir das genommen, dieses Zitat, weil wir beides sein wollen. Wir wollen woke sein, das heißt ein Museum, das auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Opfer und so weiter in den Mittelpunkt rückt, sie nicht weiter vergisst und verschweigt, das ist die Wokeness. Und andererseits Wehrhaftigkeit, dass wir sagen, wir machen das auch, wenn wir dann irgendwie bei Facebook einen Shitstorm haben oder wenn wir Streitereien in den Hallen haben oder was wir auch immer wieder erleben, wenn Neonazis oder andere Sorten von Faschisten halt wirklich bei uns in der Lobby stehen und rein wollen und wir uns mit denen streiten müssen. Also wirklich akustisch auch laut manchmal, das ist dann die Wehrhaftigkeit. Und deswegen dieses T-Shirt druckt also sozusagen, wir haben es geschrieben, ein bisschen so eine Haltung aus für FDGO-Ultras sozusagen.
Carlo Masala, Politologe und Historiker an der Universität der Bundeswehr in München. Ja. Zahlen Sie dem dann auch Tantiemen fürs Copyright?
Er hat uns das dankenswerterweise freigegeben, aber wir haben natürlich eine Goodiebag gepackt mit einer Special Edition, die genau jetzt in der Post sein müsste, glaube ich. Also Carlo, wenn du das hier hörst, es müsste dann da sein, wenn es ausgestrahlt wird.
Herr Ratz, die Deutschen und dieses aktuelle Interesse am Kriegsgerät. Normalisiert sich unser Verhältnis zu Krieg und Frieden oder droht da auch Glorifizierung?
Schwer zu sagen. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es sich normalisiert. Wir haben es sehr weit weggeschoben als Gesellschaft. Jetzt rückt es übertrieben in den Mittelpunkt und ich glaube, es wird sich irgendwo ein bisschen einpendeln. So wie halt jedes Land sein besonderes Verhältnis dazu haben wird, wird auch Deutschland ein eigenes finden, aber es wird normaler oder ähnlicher sein zu dem anderer europäischen Nationen. Wenn wir Glück haben, andererseits nämlich, wenn ich sehe irgendwie, wie viele Leute während der höchsten Grippesaison jetzt schon wieder ohne Masken in der U-Bahn sitzen, einfach weil Corona ja vorbei ist, zweifle ich manchmal an den langfristigen Lerneffekten, die wir noch erreichen können heutzutage. Also wir müssen mal schauen. Es hängt viel vom Kriegsverlauf ab, was da noch kommt.
Vielen Dank, Herr Ratz.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das Gespräch mit Ralf Ratz, dem Direktor des Deutschen Panzermuseums, gibt es als Podcast in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.